So, weiter geht's. Okay, wir kommen zur zweiten Präsentation der High Availability Session. Hier mit uns ist Robin Geier, der uns was zum Thema Cluster unter Linux erzählt. Das heißt, was sind Cluster, wie baue ich sie und was fange ich damit an, wenn sie laufen? Viel Vergnügen.
Hallo, also wie ihr schon im letzten Vortrag gehört habt, Grafikkarten sind furchtbar schnell. Jetzt lernt ihr, wie furchtbar langsam Cluster sind. Wie der Mensch aus Österreich gesagt hat, ich hoffe, ihr seid österreichisch mächtig. Ich hoffe, ihr seid sächsisch mächtig. Fangen wir an. Wir machen erst eine kurze Einführung. Klären ein paar Begriffe, was Cluster angeht. Und dann geht's rein mehr oder weniger in die Administration und die Anwendungssoftware. Und dann sind wir eigentlich schon durch. Das sind trotzdem furchtbar viele Folien. So, vielleicht kurz was zu uns. Wir kommen vom ZIH, vom Zentrum für Informationsdienste und Hochleistungsrechen der TU Dresden. Das ist Landeshochleistungsrechenzentrum Sachsen. Wir sind jetzt aktuell hier 3 Mann da. Den zweiten Vortragsteil wird dann Stefan halten. Wir sind alle 3 Studenten, die im ZIH arbeiten und dort Forschung mit betreiben. Ich mache eigentlich viel mit Vektorrechnern. Stefan ist PlayStation 3 Cluster-Admin. Er kennt sich mit Zellprozessoren aus. Deshalb vielleicht auch die Diskussion vorhin. Und dann wurde bei uns noch ein relativ interessantes Benchmarking-Programm entwickelt, Benchit, und der andere Kollege, der damit da ist, der ist der Developer. Wir reden hier über Cluster, aber wir reden über eine bestimmte Kategorie von Clustern, und zwar sogenannte HPC-Cluster. Unter HPC verstehen wir den Begriff High Performance Computing, also Hochleistungsrechnen. Wer jetzt irgendwie was über Hochverfügbarkeit wissen will oder so, der ist hier irgendwie falsch. Also wir wollen verschiedene Probleme sehr schnell lösen und nicht irgendwie die Kiste besonders stabil laufen lassen. Also das ist natürlich trotzdem irgendwie so ein Ziel mit, aber nicht vordergründig. Hochleistungsrechnen ist in den letzten Jahren noch viel mehr in das öffentliche Interesse getreten als vielleicht vorher. Vorher waren das halt irgendwelche Mathematiker, die irgendwelche Gleichungssysteme furchtbar schnell lösen wollten. Aber zum Glück, vor allen Dingen in Sachsen, hat die Politik auch erkannt, dass Hochleistungsrechnen unheimlich viel Geld sparen kann. Ich kann nämlich 3 Dinge damit machen. Ich kann mit so einem Hochleistungsrechner ziemlich gut simulieren. Zum Beispiel irgendwelche Crash-Tests. Die sind furchtbar teuer, weil so ein Auto kostet furchtbar viel Geld. Das sind meistens Prototypen, die extra dafür gebaut werden, bevor das in die Fertigung kommt. Und so ein Crash-Test das ist ein komplexes Experiment, ein komplexes System, und das kann ich sehr gut in einer Simulation mir anschauen, ohne dass ich da viel Geld dafür ausgeben muss. Gut, der Rechner kostet was, aber das ist meistens marginal. Dann gibt es noch die Möglichkeit, ich habe ein furchtbar komplexes Experiment, zum Beispiel dieser Teilchenbeschleuniger in Genf, dieses LHC. Der produziert mir so viele Daten, dass ich die irgendwie ohne so einen Hochleistungsrechner überhaupt nicht auswerten könnte. Das schafft natürlich Wissen, wenn ich so ein Experiment erstmal überhaupt verarbeiten kann. Und die zweite Sache ist, ich kann da prima neue Techniken und Technologien damit entwickeln. Also es gibt immer so diese Top 500 Liste, und es gibt immer einen 14-Jahres-Zyklus. Der erste Platz, also der schnellste Hochleistungsrechner der Welt, die gleiche Rechenleistung haben Sie alle in 14 Jahren unter mir Schreibtisch stehen. Für 1000 Euro oder weniger. Zur Simulation vielleicht. Hier ist ein Beispiel von einem Programm, das nennt sich WPP, The Wave Propagation Program. Hier breiten sich also seismische Wellen durch 3 verschiedene Materialien aus. Sowas kostet dann halt Geld, da muss ich das irgendwie bauen, und das sind hier 10 mal 10 Kilometer Simulationsgröße, da muss ich irgendwie eine Bombe in den Boden bauen, und das macht sich irgendwie unheimlich aufwendig. Die Simulation, die habe ich irgendwie auf Bar Notes in einer halben Stunde gefahren gehabt, das war kein Problem. Die andere Sache ist, was bei uns am ZIH auch sehr intensiv betrieben wird, wir haben in Dresden dieses Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik, und die haben automatische Mikroskope. Das bedeutet, die nehmen sich Zellkulturen, ganz viele, bepflanzen die automatisch und lassen das Zeug da drin wachsen. Und was die dann machen ist, die schießen alle halbe Sekunde ein Foto von dieser Zellkultur und da kommen irgendwie 100, 300, 400.000 Fotos raus und die müssen die auswerten nach statistischen Gesichtspunkten, wie die sich zusammengeklumpt haben, die Bakterien und so. Und das, wird bei uns im ZDH auf den Hochleistungsrechnern sehr weit getrieben. Das ist nochmal diese Folie zu der Top 500. Also man hat hier immer so diese Top-Plätze, die ersten Plätze, dann dieses Mittel dieser Plätze und die letzten Plätze. Und wenn man hier, das ist der Stern, der markiert ungefähr die Rechenleistung, die jetzt ihr Rechner unter ihrem Schreibtisch hat. Also so 70 Gigaflops mit einer guten Xeon-Maschine oder sowas. Also das ist jetzt schon eine Hochleistungs-Workstation, aber das ist nichts, was man sich nicht leisten könnte. Also es kostet irgendwie 2000 Euro oder so. Und wenn man jetzt hier von dem letzten Platz zu ihrem Rechner eine Linie zieht, dann sind das 12 Jahre und irgendwie noch ein bisschen weiter sind es halt dann 14 oder 15 Jahre. Die Top 500 Liste ist immer eine schöne Sache, weil man da einige Sachen dran ableiten kann. Es gibt quasi zwei Arten von Systemen da drin. Das eine ist ein Cluster. Das ist in den letzten Jahren immer mehr geworden, deshalb auch der Vortrag hier. Und die anderen Sachen sind sogenannte massiv parallele Systeme. Massiv parallele Systeme sind meistens solche, die einen gemeinsamen Hauptspeicher haben und dann auch noch in eine andere Klasse von Computern gehören, die wir dann später noch beschreiben. Einige Begriffe noch, weil ich nicht weiß, wie bewandert hier das Publikum ist. Cluster haben die Idee der Lastverteilung. Das bedeutet, ich habe irgendwie eine Anwendung und ein Rechner reicht mir nicht aus, die zu berechnen. Also muss ich das Ding, diese Anwendung oder dieses Problem irgendwie in Stücke hacken und jedem Teil von dem Computer ein Stück geben. Das ist das, was dieser CUDA-Mensch mit dem Threads gemacht hat. Das ist gut, das ist in einem Chip, aber wir machen das halt über mehrere Cluster-Nodes, also über mehrere Workstations, die mit dem Hochgeschwindigkeitsnetz verbunden sind. Das hat natürlich den Vorteil, dass ich erhöhte Kapazitäten als ein Einzelsystem habe. Ich habe ja mehrere Einzelsysteme. Und ich kann das natürlich, das wäre dann die High Availability Schiene, ich kann das natürlich auch so bauen, dass ich eine höhere Ausfallsicherheit generiere dadurch. Dann gibt es noch zwei ganz interessante Begriffe, das ist Capacity und Capability Computing. Cluster gehören in die Gruppe des Capacity Computing. Ganz einfach deshalb, weil Capacity Computing, bei Capacity Computing habe ich viele kleine Probleme. Beispielsweise dieses Max-Planck-Institut, was halt sehr viele kleine Bilder hat. Jedes Bild wird von einem CPU-Core irgendwie 2 Minuten berechnet. Da brauche ich nicht irgendwas ganz Schnelles. Nein, ich brauche viele Cores, wo ich die ganze Menge der Bilder reingeben kann und dann irgendwie so schnell wie möglich meine Ergebnisse im Pulk rauskriege. Das macht Capacity Computing. Dann gibt es noch die anderen Probleme. Das fällt ins Kapitel Capability Computing. Und zwar sind das Probleme, die so groß und so mächtig sind, zum Beispiel irgendwelche Ozeansimulationen, dass ich sie nicht aufspalten kann ohne weiteres und die so viel Kommunikation benötigen, dass ich dazu spezielle Systeme brauche, die beispielsweise 6 oder mehr Terabyte Hauptspeicher gemeinsam haben. Das werde ich nie in einem Cluster erreichen. Ich kann in eine Node vielleicht 64 Gigabyte RAM reinbauen, aber nie 6 Terabyte. Noch nicht, ja, aber dann skaliert es halt wieder das nächste Schritt hoch, dann will ich dann Petabyte RAM in der Kiste haben oder so. In Dresden haben wir Systeme beider Kategorien, das ist unser BC-Form Deimos. Das ist halt so ein typisches Cluster mit InfiniBand verbundene und das ist die SGI Altix 4700. Das rechte System ist Capability Computing. Also dort sind wirklich 4,6 Terabyte RAM am Stück drin und ich kann von jedem Prozessor aus der Kiste, von jedem anderen Prozessor RAM zugreifen. Das ist, als würde ich auf einem System arbeiten. Wenn ich dort CAT PROC CPU-Info mache, knallt er mir einen Bildschirm mit 2000 CPUs voll. Das ist bei der linken Variante nicht so. Wir reden aber über Cluster und Cluster sind für Capacity Computing nicht für Capability Computing nicht geeignet. Also wenn ich irgendwie ein Problem habe, wo ich 6 Terabyte Speicher brauche, klar kann ich keinen Cluster nehmen. Dann vielleicht noch zwei interessante Definitionen. Cluster und Supercomputer. Also ein Supercomputer ist eine Rechnerarchitektur, die auf die zu bearbeitende Problematik zugeschnitten ist. Also das passt so ein bisschen in dieses Capability Computing Konzept rein. Und Cluster ist im Prinzip einfach nur eine Verknüpfung von Standardkomponenten höchster Qualität über ein Hochgeschwindigkeitsnetzwerk auf engstem Raum. Und das nutze ich dann dazu, um Probleme zu lösen und möglichst parallel zu lösen. Dann noch den Begriff Heterogenität und Homogenität. Also das ist, denke ich, relativ einleuchtend, wenn ich irgendwie meinen Cluster zusammenbaue aus ganz verschiedenen Komponenten. In der einen stecken Intel-CPUs, in der anderen AMD-CPUs, dann habe ich irgendwie ein heterogenes Cluster. Ziel beim Cluster, bei der Clusterarchitektur, beim Aufbau von so einem System ist es immer, so viel wie möglich Homogenität zu schaffen, weil das erspart einfach graue Haare. Dann kommen wir zum Aufbau von so einer Maschine. Wie schon angekündigt, bestehen die aus Workstations oder Computerknoten höchster Qualität. Ich habe hier die Grafikkarte mit reingebaut, weil, wie im vorigen Vortrag schon gesehen, kann die einige Sachen machen, die mir vielleicht in manchen Situationen gefallen. Ich habe also so eine ganz normale Workstation, jeweils ein Node, die hat RAM, die hat mehrere CPU-Cores, meistens 8 jetzt so im Moment, also 2 Quad-Cores. Die hat irgendwie ein PCI Express, wo so eine Interconnect-Karte draufsteckt, Myrinet, InfiniBand, Quadrix, irgendwie sowas. Und dann habe ich so ein Interconnect-Fabric, also das ist quasi der Switch dazu. Und daran kann ich dann auch noch meine Storage-Systeme anhängen, zum Beispiel Tape-Archives oder sowas. Zu den einzelnen Komponenten oder vielleicht noch Erklärung, Input-Output für das Hochgeschwindigkeitsnetz. Interconnect Fabric, habe ich schon gesagt, das passende Switch dazu. Und Storage, ja, wenn ich so eine große Supercomputing Facility aufbaue, wie zum Beispiel in Dresden, also dann brauche ich schon irgendwie mal ein Petabyte, damit meine Nutzer die Daten irgendwie abspeichern können. Und da wurde halt ein Bandsystem angeschafft. Zu den einzelnen Komponenten, da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Ich kann irgendwie x86 CPUs nehmen, in allen Flavors, die es da so gibt, Xeon, Opteron, Core, Phenom und was wie sie nicht alle heißen. Und die haben den unglaublichen Vorteil, dass sie unglaublich billig sind oder preiswert. Die sind in den meisten Fällen schnell genug, weil die Entwicklung geht ja immer dahin. So, und der Massenmarkt fordert ja auch immer mehr Leistung. Und es gibt unglaublich viel Software dafür. Die andere Möglichkeit, aus was ich das noch bauen kann, ist irgendwie eine Spark-Plattform. Also die kann ich mir von Sun oder Fujitsu kaufen. Ich weiß nicht, ob noch jemand anders Spark herstellt. Die sind relativ teuer oder sehr teuer und relativ spezialisiert. Wenn ich einen Cluster aufbauen will für zum Beispiel einen Datenbankserver oder einen Webserver, dann könnte es sein, dass das viel besser für mich geeignet ist, weil die teilweise für so integerbasierte Anwendungen noch viel mehr Power haben als x86-Prozessoren. Und dann gibt es irgendwie noch PowerPC, das steckt in der BlueJean drin. Gut, da kann man sich jetzt unheimlich drüber streiten, ob das nur noch ein Cluster ist oder schon irgendwie so ein spezieller Hochleistungsrechner. Und was es dann noch gibt, ist MIPS, da baut eine Firma namens Cycortex eine sehr interessante Maschine, die bauen in einen so einen mehr oder weniger 19 Zoll Schrank irgendwie knapp 2000 CPUs von den MIPS rein, aber da bitte selber mal belesen. Speicher, da gibt es ein schönes Zitat von Seymour Cray, also der Hochleistungsrechner-Architekt aus Amerika, der leider tragisch ums Leben gekommen ist beim Autounfall. Memory is like an orgasm. It's a lot better if you don't have to fake it. Und wer ein Cluster bauen will, sollte auf eins vielleicht nicht allzu sehr achten, beim Speicher zu sparen. Erfahrungsgemäß ist es so, die Nutzer wollen auf die Nodes, die mehr Speicher haben. Weil häufig brauche ich sehr viel Speicher und häufig brauche ich gar nicht so viel CPU-Leistung, aber ich brauche halt viel Speicher. Also zum Beispiel, ich bearbeite riesengroße Bilder, da reichen mir vielleicht 8 Cores schon in einem Node, aber das machen mehrere Nutzer parallel und da ist es wiederum besser, viel Speicher zu haben. Festplatten, da gibt es mehrere Gründe, warum die relativ gut sind. Also ich kann da ein Swap-File-System aufziehen. Das kann mich teilweise retten, wenn mein RAM voll ist, gibt es manchmal so komische Effekte, dass die Kiste einfach abstürzt. und wenn ich einen Swap habe, kann ich den Prozess beispielsweise noch killen. Und die andere Sache ist, wenn ich keine Festplatten einbaue, muss ich immer über das Interconnect-Netzwerk kommunizieren. Das bedeutet, sobald ich mal irgendwie lokal ein Gigabyte schreiben will als Checkpoint oder irgendwie sowas, dann muss ich über mein Netzwerk gehen. Und es kann sein, dass ich das nicht will, weil es schneller ist, das auf eine lokale Festplatte zu schreiben. Also ist es manchmal sehr gut, ein sogenanntes Scratch-File-System einzubauen, wo ich halt schnell mal irgendwie nach Temp so ein Gigabyte Checkpoint-Daten schreiben kann, also ohne übers Netzwerk gehen zu müssen. Zwei Gründe dagegen ist ganz deutlich, vielleicht sind die verkehrt drum, es ist ein Verschleißteil. So, und wenn man irgendwie so 500 Nodes hat und da steckt in jedem eine Festplatte drin, dann muss ich jeden Tag eine Festplatte wechseln. Und es verbraucht zusätzlich Strom. Also wer es ganz grün haben will, wäre es dann vielleicht auch nicht so gut. Grafikkarten sind natürlich prinzipiell überflüssig. Was will ich mit Grafikkarten? Die Kisten sollen rechnen. Aber, wie wir das ja schon gehört haben, die sind prima nutzbar als Applikationsbeschleunigung. Allerdings, ich muss sagen, ich bin irgendwie Gegner von Grafikkarten in so Clustern, weil Kosten, Nutzen und Aufwand der Programmierbarkeit stehen meines Erachtens nach in keiner Relation. Also es ist relativ problematisch, da was zu programmieren. Also nicht mal so vom Programmieren selber her, aber die Konzepte, die ich mir überlegen muss, wie er schon gesagt hat, also muss ich aufpassen, dass meine Zahlen irgendwie nur 64 Bit lang sind und so. Das ist immer relativ problematisch und da muss man sehr viel Gehirnschmalz und dann auch sehr viel Personalkosten reinstecken, um das vernünftig umzusetzen. Aber für manche Applikationen, die vielleicht schon darauf portiert worden sind, ist es durchaus sehr nützlich. Als Kaufentscheidung, gut, wer von Ihnen jetzt irgendwie eine professionelle Anwendung auf so einem Cluster fahren will, dann bitte an den Händler Ihres Vertrauens wenden. Also da gibt es ganz viele SGI-Baut-Cluster, Cray-Baut-Cluster, NEC-Baut-Cluster, IBM, Macware, Aspen und wie sie alle heißen. Und für die Hobbyisten, die hier da sind, die vielleicht das nur aus Fun machen wollen, gibt es einen relativ coolen Basteltipp. Und zwar ist es diese Intel Essential Serie. Die kostet 25 Euro pro Stück. Da ist schon CPU und RAM. Ist da RAM mit drauf? Nee, RAM ist nicht mit drauf. Aber die kann man so schön in so einem Holzgehäuse oder so, ich stelle mir das herrlich vor, so in so einem Holzgehäuse da irgendwie zusammenbauen und dann ein gemeinsames Netzteil rein. Und 5 solche Boards kann sich jeder kaufen. Also das ist dann ja nicht so teuer. Also das, ja, Geburtstag und Weihnachten zusammen oder so. Und dann kann man sich perfekt die ganze Cluster-Middleware angucken, diese ganzen Batch-Systeme, auf die wir danach eingehen, und kann versuchen, da parallel zu programmieren. Das ist natürlich nichts für professionelle Anwendungen, aber wer da gerne bastelt, also wir stehen da auch gerne für Rückfragen bereit. Also das ist sicherlich sehr interessant. Hier ist dann auch noch eine URL, wo man die irgendwie bestellen kann. Ein ganz wichtiger Aspekt bei Clustern ist das Verbindungsnetz. Das ist mein hauptsächliches und eigentlich einziges Bottleneck. Die Workstation, die ich in so einem Cluster verbaue, die einzelnen, die sind relativ schnell. Also wie schon gesagt, Komponenten höchster Qualität. Darauf kann ich mich verlassen. Aber ich muss die Dinger ja irgendwie verbinden. Jetzt kann ich das natürlich so machen, ich sage, ja, ich will nie gleichzeitig auf allen rechnen, im Sinne von, da läuft auf mehreren eine Applikation drauf, sondern mir reicht immer eins und da schiebe ich einfach meine Jobs drauf. Brauche ich kein großes Verbindungsnetzwerk. Die Granularität im Sinne von Parallelität ist dann natürlich relativ hoch. So, das ist zum Beispiel SETI at Home macht das so. Da ist es mir egal, wie die Latenz auf mein Verbindungsnetzwerk ist, und mir ist relativ egal, wie die Bandbreite ist. Aber bei professionellen Anwendungen ist es dann so, dass ich extrem wenig Latenz haben muss, weil ich sehr viel kommuniziere. Ich habe eine sehr feingranulare Parallelität und ich brauche enorme Bandbreite, um die ganzen Daten noch durchs Netz schicken zu können. Und Das sind die eigentlichen Herausforderungen, was Verbindungsnetze angeht. Und da habe ich so einige Sachen mal zusammengefasst. Und zwar könnte ich das normale Gigabit-Internet nehmen. Das sollte man auf jeden Fall in jedes Cluster mit einbauen. Es ist meistens sowieso schon onboard auf den Motherboards mit drauf. Das ist sehr gut als Admin-Netz zu gebrauchen. Also ich weiß nicht, wer vielleicht schon mal irgendwie mit Quadrix-Treibern rumgemacht hat, so, also TCP-IP über Quadrix, das will man irgendwie nicht so. Deshalb bietet sich das als Admin-Netz an, aber für den Basteltipp, das ist das einzige Verbindungsnetzwerk, was da verfügbar ist, dann da bietet sich auch an, das reicht für die 5 Boards, die man da zusammenstecken kann von dieser Intel-Series. Dann gibt's noch die Möglichkeit, ich bleib bei Ethernet. Dann nehme ich halt einfach was ganz Fettes. Den G-Base. 10 Gigabit Ethernet. Das ist quasi der Nachfolger von dem jetzigen, was hier so in jedem Laptop drin steckt. Das hat eine relativ hohe Bandbreite, also es kommt ungefähr mit InfiniBand 4 SDR so gleich, hat aber relativ hohe Latenzzeiten. Also wenn ich Bandbreite brauche, geht's vielleicht, aber Latenzzeiten sind eigentlich inakzeptabel hoch. Da versuche ich möglichst unter 5 Mikrosekunden oder möglichst unter 3 Mikrosekunden zu bleiben. Und die sind mit 1.200 € pro Port auch noch relativ teuer. Das wird sich aber noch ändern, weil Gigabit Ethernet ist ja auch rasant gefallen vom Preis her. Die weit verbreiteste Lösung, zumindest in der Top 500, ist InfiniBand. Davon hat vielleicht jeder schon mal was gehört. Gut 30% der Top 500 nutzt es. Es sind möglicherweise noch mehr, weil diese IBM X-Series haben intern irgendwie auch noch InfiniBand. Das wird aber irgendwie als Gigabit Ethernet gezählt. Von der Bandbreite sind die ungefähr so wie den G-Base. Es gibt die allerdings noch höher. Das ist dann irgendwie vierfach Quad-Link oder so. Wie viel man da rausbekommt, weiß ich nicht. Das sind jeweils gemessene Werte aus einer Diplomarbeit von einem Studenten von uns. Die Latenzzeiten sind allgemein als recht gut anerkannt. Was aber das Problem ist, ist das Routing bei großen Netzen. Also wenn ich jetzt wirklich irgendwie 200 Nodes habe und die machen alle Random Communication, dann kann es sein, dass mir das Routing in dem Netz einen Strich durch die Rechnung macht und meine Bandbreite irgendwie auf ein Drittel abfällt oder sowas. Also das ist was viele nicht wissen, aber es gibt da hervorragende Papers von Herrn Höfler dazu. Der kommt hier von Dresden, ist jetzt in Indiana und der kommt von Chemnitz, ja genau, und ist in Indiana. Meine Lieblingsvariante, aber es ist nur meine persönliche Meinung, die haben uns auf der Cluster-Challenge, ach, das habe ich vergessen zu sagen. Der Grund für den Vortrag ist eigentlich, wir waren als 3 Studenten von Dresden auf der Cluster-Challenge auf der Supercomputing 2008 und haben da auch relativ erfolgreich gewonnen. Das ist also so ein Wettbewerb, wo Teams aus Studenten sich ein eigenes Cluster zusammenbauen und das ist auch der Grund. Uns haben unheimlich viele Leute gefragt, ja, wie funktioniert das, was gibt's da für Software und überhaupt, und deshalb wollten wir hier den Vortrag machen. Die haben uns so mit Süßigkeiten überschüttet, dass wir den Stand von der TU Dresden auch noch mit Süßigkeiten irgendwie ja bedienen konnten. Deshalb Myrin jetzt cool. Die sind viel schneller als InfiniBand, zumindest das, was wir vermessen haben. Haben eine relativ gute Latenz und ist sehr stromsparend. Also das steht auch in dem Paper, was wir dann nach der Cluster-Challenge noch geschrieben haben, gibt es so lustige Graphen. Also das braucht für das Cluster, und das hatte plus 16 Nodes, was wir hatten, hat es irgendwie 1 Ampere weniger Strom gebraucht. Und wir hatten irgendwie nur, wie viel? 2 mal 13 Ampere? 26 Ampere. Eine andere interessante Möglichkeit ist Quadrix. Das ist bis zu 32 Ports eine volle Crossbar. Also es gibt quasi keine Latenz, also nur die Karte selber in meinem Rechner erzeugt. Und die Bandbreite ist auch relativ hoch. Danach wird es so eine Multistage Crossbar. Die Bandbreite ist ausreichend hoch, aber es verwendet kaum jemand. Es gibt jetzt einen Nachfolger QSNet 3, da werden wir mal sehen, was da rauskommt. Ja. Bei Quadrix? Myrinet hier. Myrinet war das billigste. Also Myrinet ist billiger als InfiniBand und billiger als 10 G-Base.
Ich glaube, ab 500 € kommt, kann das sein?
Der Student bei uns hatte das ausgerechnet. Ich glaube, der ist bei 246 Ports auf knapp 1.000 € pro Port gekommen. Wo InfiniBand und 10 G-Base noch höher waren. Quadrix ist noch teurer, da weiß ich nicht, was es kostet. Richtig. 256.000 € nur für die Kommunikation. Aber das ist das zentrale Bottleneck in meinem Cluster. So. Ja. Systemsoftware, da muss ich ja kurz übergebe ich an den etwas fähigeren Admin.
Das letzte bitte streichen, das stimmt nämlich nicht.
So, hört man mich halbwegs? Also, ich bin nochmal Stefan und ich erzähle jetzt was zu Systemsoftware, weil wir sind ja hier auf dem Linux-Tag und nicht auf irgendeiner Hardware-Messe. Und anfangen will ich natürlich auch mit Betriebssystemen. Wer hätte das gedacht? Jeder hat ja so seine Favoriten, was er dann so gerne einsetzt. Man könnte jetzt hier in die Runde fragen, würde bestimmt 10 verschiedene Antworten bekommen mit 5 verschiedenen Desktop-Environments. Bei Clustern ticken die Uhren allerdings ein bisschen anders, denn da richtet sich die Wahl des Betriebssystems eigentlich in erster Linie nach der Hardware selber beziehungsweise nach der restlichen Software. Was will ich eigentlich mit dem System tun? Einer der wichtigsten Punkte in dem Fall ist der Treiber-Support, denn das fällt einem meistens als erstes auf die Füße, wenn ich dann schon Hochleistungshardware verwende. Gibt es denn überhaupt für die Distribution Treiber? So, eine weitere Frage, die sich dann auch stellt, die man im normalen Desktop-System unter Umständen eigentlich nicht hat, ist, wie soll denn eigentlich gestartet werden? Das richtet sich dann ebenfalls wieder nach der Hardware, denn habe ich überhaupt eine Festplatte in dem System oder nicht? Das betrifft jetzt die Rechenknoten an sich. Habe ich natürlich eine Festplatte drin, es ist klar, lokale Installation bietet sich an, eine coole Sache. Man kann ja noch das Scratch-Dateisystem benutzen, muss das aber nicht, wie eben Robin schon gesagt hat. Eine Alternative wäre dann Booten über Netzwerk. Da kann man dann wieder sagen, okay, ich boote nur meinen Kernel darüber, habe dann meine Anwendungssoftware dann trotzdem lokal liegen oder benutze eben diese Platte doch nur als Swap- oder Scratch-File-System oder lasse eben komplett weg. Um das Ganze hier ein bisschen zu erleichtern, mit Linux an sich macht man nichts falsch. Da hat die alte Bauerregeln, Linux am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Also damit ist man erstmal auf der sicheren Seite. Also ich würde jetzt kein Windows XP benutzen für einen Cluster, denn es funktioniert schlichtweg einfach nicht. Aber hier ist wieder dasselbe. Okay. da ist dann wieder drauf zu achten, also ich bin ja ein ziemlicher Debian-Fanboy und ich habe auch immer sehr viel Energie da reingesteckt, um das dann doch zum Laufen zu bekommen. Und bis jetzt hat es auch immer funktioniert. Aber in bestimmten Situationen, eben die angesprochene Treibersituation, gibt es halt dann Enterprise-Lösungen, zum Beispiel von Red Hat oder von SUSE, die einfach mal sehr, sehr viel Administrationsaufwand und vor allem Ärger ersparen, weil da Treiber eben schon mitgeliefert werden, beziehungsweise vom Hersteller geliefert werden können. Dann gibt es dann auch noch die Möglichkeit kompletter Software-Kits durch den Vertrieb. Und das erleichtert dann die ganze Sache. Also man hat dann so ein großes Paket, das installiert man und da ist dann alles schon mitgeliefert, was man braucht zum Glücklichwerden. Natürlich kann man auch andere Betriebssysteme verwenden, keine Frage. Es gibt da auch für Microsoft das HPC Server oder so. Also ich habe damit absolut keine Erfahrung, wenn das jemand kennt. Es soll wohl auch nicht gut funktionieren, aber...
Ich kann es jetzt sagen, weil es nicht aufgezeichnet wird. Bei der Klassenzeit war es so, es war ein Team dabei, der hat einen CX1, da war Windows HPC Server drauf. Und man musste 6 Anwendungen so kompiliert bekommen. Es war alles Open Source. Die haben 2 davon kompiliert bekommen. Und die restlichen haben die in Zügen, ja wirklich, als Netzwerk dort gefahren. Und ich habe mir das mal angeguckt, es war grauenvoll, ja. Und der Ansatz von dem Windows HPC Server ist relativ gut, aber die Umsetzung ist wirklich so Microsoft.
Also es scheitert dann schon an einem gängigen Make-System meistens an so einer Situation. So, aber ich möchte doch ein paar Tipps mitgeben, die man vielleicht beachten sollte, wenn man sich dann so ein Cluster aufbaut, um das Problem zu ersparen, dass man alles neu aufsetzt, weil so ein Cluster, je größer er ist, umso schwerwiegender wird es dann. Man macht an einer Stelle irgendwann mal einen kleinen Fehler. Der fällt auch gar nicht ins Gewicht an irgendeiner Situation. Und eine Woche später fällt das ganze Ding in sich zusammen, weil man merkt, oh scheiße, ich habe da Mist gebaut. Das passiert auf einem Desktop-Rechner eigentlich nicht, beziehungsweise ist es dann sehr, sehr schnell und einfach, diesen Fehler dann auch zu beheben, beziehungsweise einfach nochmal neu anzufangen. Bei einem Cluster artet das dann immer in sehr viel Arbeit aus. Daher mein erster Tipp, Homogenität erspart graue Haare. Klar, je mehr gleichartige Systeme ich habe, umso leichter lässt sich diese Installation replizieren. Man kann dann Disk-Images fahren. Das erspart sehr, sehr viel Zeit und Wartungsaufwand. Man hat dann auch kein Problem mit inkompatiblen Software- oder Hardware-Schnittstellen. Und dadurch, dass man nur eine Architektur hat, tritt dann, wenn ein problematischer Fehler auftritt, eher nur einmal auf und man kann den gleichartig dann wieder beheben. Tipp Nummer 2, simple is sexy. Also wichtiger noch als auf einem Desktop-System ist ja die Performance. Und je weniger Ballast ich auf meinen Notes mit mir rumschleife, umso besser ist das. Und umso performanter läuft auch die Software. Und es erspart sehr, sehr viel Ärger dann auch im Nachhinein. Also das heißt, Dienste deaktivieren, die nicht unbedingt benötigt werden, Software deinstallieren, die man nicht wirklich braucht. Und dann meistens gibt es dann noch so BIOS-Optionen, die man ausschalten kann oder eben um die Geschwindigkeit nochmal anzuheben. Tipp Nummer 3, Johnny Five ist auch ein Name. Rechnerbenutzer haben ja also diese Angewohnheit, ihre Rechner zu Hause immer ganz tolle Namen zu geben, die irgendeiner Mythologie folgen oder sowas. Bei Clustern, Blödsinn, Finger weg. Die Nomenklatur hat sich eigentlich durchgesetzt, einen einheitlichen Präfix zu verwenden, im einfachsten Fall eben Node oder einen anderen Buchstaben des Alphabets oder irgendwas anderes, was man so gerade lustig findet, und dann hinten ran eine fortlaufende Nummer zu hängen. Der Vorteil ist erstmal, man weiß, wie viele Nodes man im System denn so hat. Man kann dann auch sehr schön skripten über alle Nodes, und die meisten Tools, die dann verwendet werden, auf die ich dann später auch noch eingehen werde, haben dann den Vorteil, dass man mit einem einzigen Befehl gleich an alle Nodes den Befehl aussenden kann, weil die eben diese fortlaufende Nummer benutzen können und das Präfix eben auch. Da ist jetzt die Frage, soll ich dann jetzt, wenn ich mehr als 10 Nodes habe, dann so eine führende Null einführen oder nicht? In der Praxis habe ich festgestellt, also ich habe da noch keine Probleme, kein Für und Wider gefunden. Das, bitte?
Nein, du musst will. Weil in meinem Shell-Skript vor I in Sec 1 bla 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 macht er nur.
Okay. Also die führenden Nullen am besten weglassen, wenn man dann sowas macht. Ansonsten diese Distributed Shells und sowas, die ich da verwendet habe, denen ist das im Grunde genommen egal. Ja. So viel dazu. Dann Know Your Enemy. Also hier sitzen ja eigentlich fast nur Geeks, so was ich so von den letzten Linux-Tagen kenne. Die kennen sich mit ihrem Linux auch viel, viel besser aus, als ich das tue. Und bei Clustern ist es enorm wichtig, dass der Administrator weiß, was der für Software da installiert hat und im Speziellen, was für ein Betriebssystem da läuft. Hier nur zwei Beispiele, sysctl und getconf. Das sollte man mindestens die Manpage gelesen haben und im besten Fall dann auch wissen, wie die Variablen dann da gesetzt sind. Also das sind dann Kernel, Konfigurationsvariablen, Umgebungsparameter und so ein Kram. Es ist dann zum Beispiel bei uns so geschehen, auf der Cluster-Challenge lief eine wissenschaftliche Anwendung und die hatte dann die Angewohnheit, den SHM zu benutzen, was jedes Linux-System hat. Da kommunizieren eben in einem speziellen Speichersegment über Shared-Memory-Operationen Prozesse miteinander, was sehr, sehr schnell ist und sehr, sehr toll. Beim normalen Linux sind das, glaube ich, 32 Megabyte standardmäßig. Auf jeden Fall kann man das über die sysctl zum Beispiel setzen. Und diese wissenschaftliche Anwendung hatte dann die Angewohnheit, so viel von diesem Speicher zu allokieren, dass das Ding dann abgestürzt ist. Also es war dann weniger da, als es brauchte. Und sowas lässt sich im Vornherein schon beheben, wenn man weiß, was man denn da so fährt. Das ist ein Befehl, das kann man dann live zur Laufzeit machen und man hat dann keine Sorgen. Aber man muss halt wissen, dass sowas existiert und wo der Fehler überhaupt liegt. Und genauso gut lassen sich dann die Fehler eben im Voraus dadurch sehr gut beheben. Time is money. Also das sollte jetzt im besten Fall normalerweise blinken oder rot sein. Benutzt NTP, wenn ihr einen Cluster habt. Also nichts ist schlimmer als nicht synchron laufende Uhren. Das kostet Zeit, das kostet Geld. Manche Anwendungen haben damit ein riesengroßes Problem, schmieren ab, produzieren völlig falsche Ausgaben und so weiter. Es ist kein Problem, einen NTP aufzusetzen. Im besten Fall hat man auf seinem Login-Node, dem sogenannten Head-Node, einen NTP-Server laufen und alle Nodes synchronisieren sich darüber und man ist eine Sorge weniger. So, der letzte Tipp. Make each computer do one thing well. Vielleicht kommt das jemandem bekannt vor, ohne Computer. Compute Nodes sind zum Rechnen da, wie der Name schon sagt. Und der Head Node ist das Eintrittstor und der Datensammelpunkt. Das heißt, jeder Nutzer, der euren Cluster benutzen will, loggt sich auf dem Head Node ein, startet seinen Prozess, was auch immer er machen will, und die Rechnennodes tun dann. Administration mit direktem Login auf den Compute Nodes ist aufs Letzte zu vermeiden. Weil A, nimmt man dann anderen Leuten vielleicht die Rechenzeit weg und keiner merkt es, keiner kann es abrechnen, weil es nirgendwo auftaucht in irgendeinem Log, weil ihr direkt drauf seid. Also haltet euch daran. Weil wir jetzt schon mal beim Thema Kompilieren und Rechnen und so weiter auf den einzelnen Kisten sind, noch ein paar Worte zu Compilern. GCC ist okay, der funktioniert, der tut das, was er soll, ist auch gut, aber er ist nicht wirklich performant. Also wenn es jetzt wirklich um Hochleistungsrechnen geht oder sowas, dann sollte man sich nach anderen Compilern umschauen, weil das ist ein Punkt, wo man extrem viel Leistung dann rausholen kann. Also wir haben auch die Erfahrung gemacht, wir hatten eine x86er Intel-Architektur und da gab es nichts Besseres als diesen Intel-Compiler, der dann auch mitgeliefert wurde. Und für den privaten Verwendungszweck ist der auch kostenlos, den kann man dann auch benutzen. Ich weiß nicht, wie das dann mit den Software-Lizenzen aussieht, muss dann mal jeder selber nachgucken. Aber wenn es um wirkliche Leistung geht, sollte man gucken, ob man einen Compiler für die Architektur auch findet. So, dann wohin denn mit den ganzen Daten, wenn man dann so schön rechnen kann auf dem System? Und dazu gibt es die verteilten Dateisysteme. Die meisten kennen das. Samba oder NFS zum Beispiel sind dann so Vertreter. Im Grunde genommen sind das keine Dateisysteme an sich, wie man das kennt, die dann Daten auf Platten speichern, sondern eigentlich nur Dienste und Protokolle, die das Verteilen von richtigen Dateisystemen übers Netzwerk ermöglichen. So, da kann man im Grunde genommen zwei Arten unterscheiden. Bitte jetzt dieses in Klammern Single Source und Multisource jetzt nicht als offiziellen Terminus ansehen, das habe ich mir ausgedacht, aber man erkennt da recht schön, worauf ich hinaus will. Und zwar die Distributed File Systems mit Single Source heißt nichts weiter, als es gibt einen Server, der sehr viel Plattenplatz hat oder anderen Storage, auf dem die ganzen Daten liegen und der das dann an mehrere Netzwerke im Rechner verteilt. Kennt eigentlich jeder. Dann gibt es die Distributed Parallel File Systems, die dann einen Multisource-Ansatz besitzen. Das heißt, es gibt mehrere Server, die im Netz verteilt sind und dann diese Datenhalde im Prinzip als gesamtheitliches Dateisystem im Netzwerk abbilden. Das gibt es dann noch verschiedene Varianten mit Redundanz oder sowas. Also im Prinzip ist sowas wie eine Art RAID. Das ist dann, man strippt, man führt Redundanz ein und sowas. Das können halt diese parallelen Filesysteme. Auch diese Einteilung bitte nicht zu ernst nehmen. Man kann das halt so in vier Grüppchen unterteilen, in die sequentiellen und parallelen Dateisysteme. Und diese unterscheiden sich dann nochmal in ihrer Fehlertoleranz. Da gibt es jetzt bestimmt welche, die schreien, ja, zum Beispiel Coda ist ja fault-tolerant, warum steht das da? Da geht es um wirklich hochparallele Sachen. Also kann ich wirklich parallel mit mehreren Nutzern gleichzeitig in Dateien schreiben? Wie ist das, wenn die gleichzeitig geöffnet werden und da drin gearbeitet wird und so weiter? Und da sind solche Sachen wie Coda oder DFS, das kommt von Microsoft, nicht so besonders toll. Und für den richtigen HPC-Bereich ist dann die rechte untere Ecke zuständig, also Ceph, GFS, das Google-File-System ist das, glaube ich, und LasterFS, das sind dann Kisten, die verteilen ihre Daten im Netz auf größere Strecken, parallel, redundant, und da kann eigentlich nichts passieren mit solchen Dingen, aber das ist sehr viel HPC-Geplänkel. Wer sich dafür interessiert, der kann dann direkt auf die Webseiten gehen. Wikipedia ist da, mal ehrlich gesagt, nicht so gut zu empfehlen, weil das doch ein wenig ungenau ist, was da so steht, aber da gibt's für jeden Geschmack was. So, nun zu den Tools, die das Admin-Leben erleichtern auf so einem Cluster. Als erstes zu den Distributed Shells. Das ist eigentlich nichts weiter als, ihr habt eine einzige Shell, führt da euren Befehl drin aus und er wird gleichzeitig oder eben sequenziell nacheinander auf allen euren Rechenknoten oder wie ihr das auch immer einschränkt ausgeführt. Prinzipiell ist es eigentlich ein Wrapper oder eine Art Skript-Umgebung, die dann auf RSH, SSH und so weiter aufsetzt, im einfachsten Fall. Und klar, das verringert halt die Konfigurationszeit, weil ich den Befehl halt nur einmal eingeben muss, anstatt 512 Mal. Viel mehr ist dazu auch nicht zu sagen. Den Vertreter, den ich eigentlich am meisten mag, ist DSH. Das ist schön klein. Das ist die Dancer's Shell oder Distributed Shell. Ist eigentlich bei jeder Distribution installierbar dabei. Unterstützt alle Shells, klar. Ist schön klein, leicht und handlich. Die Konfiguration kann man auf diese drei Config-Files da beschränken, also DSH-Conf und Machine-List, wo man dann halt die Nodes einträgt. Und dann kann man dann auch so Grüppchen bilden. Ich will jetzt bloß dieses Segment aus 5 Nodes in diese Gruppe fügen und so weiter. Da kann man dann auch heterogene Netze sehr, sehr schön administrieren da damit. Wenn man dann doch jetzt große Systeme hat, wo es dann auch andere Sachen zu erledigen gibt, dann ist die PDSH zu empfehlen, die Parallel Distributed Shell. Das fällt dann eher schon in Richtung Profi-Werkzeug. Das heißt nicht, dass die jetzt schwerer zu bedienen ist oder so, ganz im Gegenteil. Aber die hat halt einzelne Vorteile, wie zum Beispiel so ein bisschen Regex-Magic. Man kann dann halt sagen, ich will jetzt Nodes mit dem Zahlenbereich startend bei 0 bis 25 nur ansprechen oder so, dass man halt nur einzelne Nodes gleich über diese Shell anspricht und nicht die entweder alle nimmt oder nur einen. Des Weiteren hat sie, wie der Name schon sagt, einen modularen Aufbau. Diese Module sind dynamisch ladbar. Also die hat dann so Fähigkeiten wie Quadrix-Kommunikation oder sowas. Das kann man dann über Module da einprogrammieren. Die kann man auch selbstständig erweitern über irgendwelche Fähigkeiten, die man dieser Shell dann gerne geben möchte. Und sie unterstützt den Genders-Ansatz. Dazu verliere ich dann auch noch ein paar Worte. Das ist eine Art Konfigurationsdatenbank für Cluster. So, ein sehr, sehr schönes Tool, auch für den Desktop-Anwender muss ich sagen, also das gilt jetzt nicht nur für Cluster, sind die sogenannten Environment Modules. Das ist ein bisschen älteres Projekt, glaube ich, auf SourceForge. Ich weiß auch nicht, ob die Version so aktuell ist. Im Grunde ist es nichts weiter als das dynamische Veränderung von dem Linux-Environment, also was weiß ich, LD-Library-Path oder Path und sowas. Das Ganze ist modular und man hat dann quasi kleine Textfiles, in denen drinsteht, was gemacht wird, und mit einem einzelnen Befehl kann man die komplette Umgebung ändern. Wenn man jetzt verschiedene Bibliotheken braucht, zum Beispiel für CUDA-Programmierung oder verschiedene Mathematikbibliotheken, kann man halt über einen Befehl die komplette Umgebung ändern und braucht dann keine Compile-Befehle anpassen und so weiter oder Paths setzen. Das ist für Nutzertrennung sehr, sehr interessant, wer jetzt bestimmten Nutzern nur bestimmte Binaries geben will oder bestimmte Versionen, da ist es sehr, sehr toll und lässt sich auch halt für den normalen Programmierer zu Hause sehr gut verwenden. Dazu ein kurzes Beispiel nur. Mal sehen. Ich weiß nicht, ob man es jetzt lesen kann. Also ich habe im Prinzip, macht das jetzt nichts weiter als die Path-Variable umbiegen. Ich habe jetzt hier auf einem unserer Cluster an der TU den Pfad zum ICC, der halt hier gesetzt ist. Dann führe ich hier meinen Modules-Befehl aus, also ein Module Unload. Das ist dann der Name dieses Moduls. Dann kommt dann so ein bisschen Statusinformation. Der hat jetzt hier gleich noch die Kommunikationsbibliothek mit entladen und den Compiler selbst. Dann lade ich mir eine andere Version. Also eben der 10er war vorher da. Ich will aber jetzt den 9er Intel Compiler benutzen. Dann kommt hier auch so ein bisschen Statusausgabe. Ja, der ist geladen, die und die Bibliotheken. Das sind das ist der Pfad zu den Headern, zu den Bibliotheken und das sind die Compile-Befehle für parallel und so weiter. Und man sieht, der Pfad wurde geändert, also das Signifikante ist dann hier diese 9 und hier war dann halt die 10. Also mit einem einfachen Befehl kann man das ganze Umgebung ändern, ohne jetzt groß viel selbst einzutippen. So, dann die erwähnten Genders. Das ist eine statische Datenbank, die für Cluster-Spezifikation und Konfiguration da ist. Ich habe es selbst noch nicht benutzt, kann dazu auch nicht sehr viel verlieren, aber es gibt sehr, sehr viele Programme, die das benutzen, weil das Ganze bietet eine freie API-Schnittstelle. Und man kann dann sich auch dann selbst Programme schreiben, die dann diese Genders benutzen. Da stehen dann zum Beispiel drin, wie viele Prozesse hat dieser Node, Prozessoren hat dieser Node, was ist da in Grafikkarten drin und so weiter. Das ermöglicht dann nochmal ein bisschen die ganze Sache zu automatisieren, wenn man dann was zu administrieren hat. Bestimmt sehr interessant. So, wer jetzt mit seinem Cluster Geld verdienen will oder das in Universitäten oder großen Unternehmen hat, benutzt meistens sogenannte Batch-Systeme oder Cluster-Suiten. Ein Batch-System ist im Prinzip eine Softwarelösung zur Stapelverarbeitung. Das heißt, man ermöglicht mehreren Nutzern an einem Punkt seine Aufgaben abzuladen und das Rechnersystem sorgt dann selbstständig für die Abarbeitung und meldet sich dann, sobald was fertig ist. Die Batch-Verarbeitung selbst ist ja ein historisch gewachsener Begriff. Ich weiß nicht, wer das noch kennt, so mit alten Rechenzentren. Da steht eine große Kiste, die sehr, sehr langsam ist und sehr, sehr viel Zeit braucht. Man kommt dann mit seinen Fortran-Lochkarten dahin, legt die dann so ab, hat vorher natürlich seine Zeit reserviert, hat dann in dieser Zeit gearbeitet und wenn alles gut geht, ist man mit dem Ergebnis wieder zurückgekommen. Wenn nicht, musste man dann halt wieder sehen, dass man einen freien Zeitslot bekommt. Das ist im Prinzip dasselbe, nur dass es eben eine Softwarelösung dafür ist. Batch-System an sich ist ein sehr, sehr abstrakter Begriff. Der besteht nämlich eigentlich aus mehreren Teilen, nämlich dem Resource Manager, der eigentlich dafür sorgt, dass diese ganzen Computer da in diesem Netzwerk miteinander ordentlich kommunizieren. Kann ich jetzt auf diesem Node rechnen? Ist der Node überhaupt da? Wie ist die Last darauf? Und so weiter. Das übernimmt der Resource Manager. Daran fest integriert ist meistens ein Scheduler. Fest integriert heißt in diesem Sinne, er gehört dazu, lässt sich aber austauschen. Das heißt, wenn ich jetzt mehrere Aufgaben in meinem Cluster poste, die jetzt wegen dem Anspruch selbst nicht parallel ausgeführt werden müssen, sondern aufeinander warten müssen, dann übernimmt der Scheduler jetzt zum Beispiel die Reihenfolge. Man kann das dann priorisieren und so weiter. Das hängt dann wieder von der Konfiguration selbst ab. Dann werden meistens noch Tools zur Konfiguration und zum Management mitgeliefert, weil man muss dann sehr viel einstellen auch, wenn man dann so ein Batch-System hat. Und manchmal ist dann auch noch ein bisschen Monitoring und sowas zur Diagnose dabei. Da gibt es dann aber meistens noch eine extra Software-Sparte, die das dann ermöglicht über Web, Frontends und so weiter. Als Beispiele hier, so der wahrscheinlich größte Vertreter sind die PBS-basierten, das Portable Batch System. Das wurde in den 90ern für die NASA entwickelt. Es gibt da zurzeit die Versionen PBS Pro und Open PBS. Das erste ist eine kommerzielle Lösung mit Support und so weiter, das andere ist eine freie. Das Ganze ist, weil es schon so alt ist, sehr, sehr gut ausgereift, dokumentiert und supported. Die Webadresse steht dann da. Mit den Lizenzen ist es dann eben immer die Sache, ob man das kommerzielle Produkt nimmt oder eben dann das freie. Das muss man auf der Website nachlesen. Da ist dann auch nochmal der Link zur Lizenz, falls sich jemand dafür interessiert. Das zweite, was wir auch an der TU einsetzen, ist die Load Sharing Facility. Wird von der Firma Platform vertrieben unter dem Namen Platform LSF. Das ist ein kommerzielles Produkt. Läuft auch unter allen gängigen Unixen und Linuxen und auch unter Windows. Kommt, wie gesagt, auch bei uns an der Uni zum Einsatz. Hat natürlich eine kommerzielle Lizenz. Aber man hat dann eben bei sowas wieder den Vorteil, man braucht sich darum nicht zu kümmern, um die Administration. Und es läuft auch sehr, sehr gut. Nur mal so ein Beispiel, was denn so ein Batch-System eigentlich kann. Das ist jetzt ein Befehl, bqueues. Da zeigt man halt an, was für Queues in meinem Cluster da so existieren. Die Queues sind sowas wie eine Abtrennung der Rechenjobs. man kann die dann so klassifizieren, naja, ist es jetzt ein Job, der lang braucht, ist es ein hochparalleler Job, der jetzt viele CPUs braucht und so weiter, das kann man dann eben alles definieren und je nachdem wird dann solche Queues eingeordnet und man kann die dann auch eben priorisieren, also solche Sachen wie über Nacht nur rechnen, sind dann, ist die Night Express dabei, ich weiß es jetzt gar nicht, oder eben Sachen, die jetzt extrem schnell fertig werden müssen, wie Benchmarks oder die exklusive Knoten brauchen und so weiter, das lässt sich dann alles darüber einstellen. Hier dann auch nochmal so Befehle, das war jetzt mal nur so ein Test, wie das denn so aussieht, wenn man denn jetzt den Job fertig hat. Da sieht man dann halt, wenn die dann rechnen, also von diesem Host, in welche Queue sind sie denn gelandet, die Benutzer sieht man, das ist dann für Kostenabrechnung ganz wichtig. Dann hier, auf welchem Node sind sie ausgeführt worden und die Submit-Time und dann gibt's dann noch andere Statistiken, wie lange haben sie gerechnet und so weiter. Ein Ableger des PPS-basierten Systems ist Torque. Torque ist quelloffenes Projekt und frei. Läuft auch unter Unix, Linux und Windows, nimmt eben dieses PBS und versucht das dann noch ein bisschen aufzubohren. Ich verwende das zurzeit in dem PS3-Mini-Cluster, bin allerdings wenig zufrieden damit. Also das kann jetzt mit meinen administrativen Fähigkeiten zusammenhängen, aber es ist eine gute Sache, sehr, sehr professionell schon das Ganze, aber es ist sehr schlecht dokumentiert, finde ich. Es gibt dazu zwar ein Wiki und alles, aber es fehlt so ein bisschen die Konsistenz, so ein großes Dokument, A bis Z, was muss ich tun? Das fehlt so ein bisschen meiner Meinung nach. Aber es ist sehr, sehr interessant, wer das sich mal einfach so zu Hause mal angucken will, der kann das gerne tun. So sieht es dann auch aus, zum Beispiel so ein Node-State bei uns auf diesem PS3-Mini-Cluster, ist dann halt der Status, ist er online, ist er down, wie viele CPUs und so weiter. Okay. Das, was ich ganz doll mag, was ich aber leider noch nicht selbst benutzt habe, aber zurzeit bin zu migrieren dazu, ist Slurm. Simple Linux Utility for Research Resource Management. Läuft halt unter Linux und Unix. Es ist sehr, sehr einfach, sehr schnell installiert. Es gibt da Debian-Packages dafür. Es skaliert sehr, sehr gut. Zum Beispiel läuft so eine BlueJean, ich weiß jetzt gerade nicht welche, vom Lawrence Livermore Institut, läuft damit. Die hat über 100.000 CPUs. Ist eine ganz, ganz feine Sache, weil es eben auch recht performant ist und lässt sich sehr empfehlen. Steht unter GPL übrigens. Dann sollte man Oscar noch erwähnen. Das ist so die eierlegende Wollmilchsau. Ich selbst habe es auch noch nicht benutzt, aber wer jetzt ein RPM-basiertes Betriebssystem verwendet, sollte sich das antun, weil da ist gleich alles dabei. Von Diagnose, Monitoring, Tools und so weiter. Alles gleich mitgeliefert. Und so die BioWolf-Cluster benutzen das meistens hier in Dresden. In Chemnitz wird das halt auch eingesetzt. Ich weiß nicht, ob das im aktuellen Cluster läuft, aber zumindest im vorhergehenden wurde das verwendet. So, noch ein wichtiger Punkt, die Kommunikation in Software. Dazu noch eine Folie zu MPI. Die meisten kennen das vielleicht, zumindest vom Namen. Das Message Passing Interface. Das ist eine standardisierte Programmierschnittstelle, um eben parallele Anwendungen zu schreiben. Aktuelle Version des Standards ist die Version 2.0. Und sie stellt 2.1, okay. Und sie stellt diverse Kommunikationsroutinen zur Verfügung, die man eben braucht für parallele Kommunikation, also Send, Receive und so weiter. Das Prinzip dahinter ist, man verwendet eben Nachrichten, um sich die Daten hin und her zu senden. So, das erspare ich mir mal jetzt den Rest, weil das nicht so wichtig ist. Kommen wir zum Monitoring. Dann mache ich, okay. Eine sehr schöne Monitoring-Software mit Webinterface und so weiter ist Ganglia. Da werden halt diverse Statistiken über Lastverteilung, wer ist down, wie lang ist er down, wer rechnet denn jetzt so gerade und so weiter, halt schön in Diagrammen zusammengefügt. Und das Ganze besitzt, wie gesagt, ein Webinterface, das dann so aussieht. Und da sieht man dann auch als Admin von zu Hause am Frühstückstisch, was denn das Cluster gerade so tut und wer tut und ob er überhaupt tut. So, der nächste Punkt ist dann die Anwendungssoftware. Wie programmiere ich denn eigentlich darauf oder was läuft denn eigentlich alles so darauf? Eine gute Sache ist das CC. Wer jetzt Gentoo benutzt, kennt das dann eigentlich meistens, denn die kompilieren ja mehr, als sie arbeiten. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Und das ist nichts weiter als Distributed Compilieren. Übers Netzwerk dann, wenn man jetzt so ein Cluster hat, ist das eine ganz, ganz feine Sache, weil das dann ratzfatz geht. Es ist Client-Server-basiert und setzt auf GCC auf. Ich weiß nicht, ob das auch andere Compiler verwenden lassen sich damit. Das kann man dann gerne mal ausprobieren. Aber das ist eine coole Sache, wenn man jetzt als Softwareentwickler auch sich so ein Mini-Cluster zu Hause hinstellt. Das vereinfacht das Leben dann doch recht einfach, recht sehr. Dann hier so eine Liste von ein paar wissenschaftlichen Anwendungen. Ein paar haben wir auch zur Cluster-Challenge verwendet, also Games zum Beispiel, OpenFoam, das ist das Open, wie heißt es denn gleich? Okay, ist jetzt nicht so wichtig. Auf jeden Fall, sowas wird in der Wissenschaft dann halt verwendet. Das ist alles hochparallel. So, wie entwickle ich denn jetzt eigentlich Software selbst? Dazu gebe ich dann das Zepter doch mal ab an den Herrn Geier, der sich damit bedeutend besser auskennt als ich.
Da machen wir das ganz schnell.
Und zwar gibt es in diesem... MPI-Standard so verschiedene Sachen. Ich muss ja immer von Node zu Node kommunizieren oder habe auch so eine kollektive Operation, die ich da machen kann. Und was die hier machen ist, ich schicke von meinen Nodes immer im Ring eine Nachricht rum. Das ist quasi so dieses Token-Ring-Prinzip. Und, Entschuldigung, mal Maus. Ich starte mein MPI, meine Umgebung, rechne mein, also das läuft ja auf jeden Node jeweils parallel. Ich rechne mir auf ich selber, rechne mir den vorhergehenden und den nächsten aus. Wenn ich Rang 1 bin, starte ich natürlich als erstes. Und dann geht das Senden im Kreis eigentlich los. Ich receive, MPI receive immer von meinem Vorgänger, mache die Nachricht 1 kleiner und sende es an den nächsten weiter. So. Und jeweils, wenn ich 0 bin, oder beziehungsweise wenn die Message dann irgendwann abgelaufen ist, dann habe ich meine maximale Anzahl, wie ich das wollte, herumgesendet. Und dann bin ich fertig, mache mein letztes Receive und schließe die ganze Geschichte ab. Das ist jetzt relativ kurz erklärt, das ist sehr komplex. Und da gibt's was ist das? Genau. Das MPI programmieren zu lernen, der einzige Tipp, den ich da vielleicht habe, im HLRS in Stuttgart, Hochleistungsrechenzentrum Stuttgart, gibt es relativ lustige Kurse, das macht immer der Herr Rabenseifner und das ist für Studenten kostenlos, man muss halt irgendwie bloß hinkommen und es gibt sehr viele kommerzielle Anbieter, aber das ist halt sehr schweineteuer. So, dann gibt es noch die Möglichkeit OpenMP, da hören wir dann einen Vortrag danach. Debugging ist eine Wissenschaft für sich, da gibt es mehrere kommerzielle Debugger, alles andere kann man eigentlich voll vergessen. Da debuggt man halt immer bloß von einem Node den Prozess, der gerade läuft. Und Optimierung, gut, da kann man gprof benutzen, das ist ganz nützlich. Dann gibt es Vampir Trace, das wurde am ZDH entwickelt und das ist auch Open Source. Dann gibt es Vampir, das ist dieses Ringbeispiel, hier sieht man immer, dass die kommunizieren Prozess 0 runter, dann geht es wieder von vorne los und dann geht es so im Kreis. Für eine komplexe Anwendung sieht es dann so aus, das ist irgendwie aus einem Atomforschungsinstitut in Frankreich hier, das hat mir mein Kollege gegeben, das sieht schon bunt aus. Und wenn man da halt wirklich dahinter steckt, kann man dann die Kommunikationsstrukturen damit auch debuggen. So, und dann gibt es noch dieses Benchmarking-Tool, was wir auch noch entwickelt haben. So. Und dann bleibt irgendwie noch 2 Minuten für Fragen. Also noch eine Frage. die Folien gibt es über die CLT-Homepage und da. Also da kann sich das dann jeder nochmal in Ruhe so. Gut. Also gibt es Fragen?
2 Minuten haben wir.
Moment.
Ja, da hinten? Achso, gibt es da einen Fleck dafür? Okay, gut, danke. Also bei Sequence, bei SEQ in der Kommandozeile kann man führende Nullen mit angeben, da gibt es einen Fleck dazu. Ja? Bei dem PlayStation 3 Cluster hat man das Problem, beziehungsweise wieso man das baut. Die Zellprozessoren sind verdammt schnell. Und wenn ich wirklich mit meinen 100 Megabyte RAM, die dann noch übrig bleiben, wenn ich meinen Linux da drauf installiert habe, zurechtkomme und ich habe eine Anwendung, die wirklich bloß 100 Megabyte RAM braucht, ja, dann ist es halt schnell. Aber es gibt halt irgendwie, keine Ahnung, keine Anwendung dafür.
Also die Grundidee war eigentlich nur die, es gibt ja von IBM dann auch noch kommerzielle Produkte, die QS-Blades, die dann halt den Faktor 10 bis 100 teurer sind als so eine PlayStation. Und die Idee war einfach nur rauszufinden, ob sich die PlayStations auch für wissenschaftliches Rechnen eignen. Ich sage nein, definitiv. Ja, mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen.
Die Blades tun es aber, also. Gut, dann danke.